Michael Schulze von Glasser ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich als freier Journalist und Autor, aber auch in seinem YouTube-Channel Games and Politics mit Videospielen. Er analysiert Inhalte von Spielen, wie Feindbilder dargestellt werden und wie die Rüstungsindustrie teils in die Produktion involviert ist. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte natürlich erstmal wissen, was zuerst da war. In diesem Fall das Spielen vor dem Interesse für Politik oder andersrum?
Hast du erstmal gespielt und hast dann gemerkt, da sind ja Inhalte, oder war es andersrum?
Ich bin zwar so ein bisschen das, was man, glaube ich, Generation Counter-Strike nennen kann. Also als ich irgendwie so 13, 14 oder sowas war und das Spiel eigentlich noch nicht spielen durfte, habe ich aber natürlich sozusagen auch schon Counter-Strike gespielt, also dieser berüchtigte First-Person-Shooter. Da war ich aber noch nicht so politisch aktiv. Das kam bei mir eher so mit 16, 17, dass ich mich da irgendwie mal politisch ein bisschen mehr irgendwie engagiert habe oder auch sozusagen angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und darüber, über so politische Themen nachzudenken, war dann halt sehr politisch unterwegs und habe aber in der Zeit eigentlich gar keine Videospiele mehr gespielt und habe das dann eher später, so mit 20, wieder aufgegriffen, wo ich dann quasi wieder dieses alte Hobby von mir wiederentdeckt habe. Und da ist mir dann aufgefallen, ist ja eigentlich auch total politisch, und habe dann aber mal geguckt, gibt es denn dazu irgendwas? Also gibt es ja im deutschsprachigen Raum irgendjemanden, der dazu irgendwie schreibt oder sowas, oder die Spiele dann mal aus dieser Sicht analysiert und auseinandernimmt, und habe da halt gefunden, dass es eben nichts gibt oder kaum was gibt. Ja, und dann habe ich mich da halt dran gesetzt und das halt dann gemacht.
Wenn es um Computerspiele geht und vor allem um Shooter, die du ja gerade auch angesprochen hast, also viel in Bezug am Anfang auch auf Counter-Strike und so noch ein paar andere, sagen wir mal, eröffnende Spiele da aus dieser Zeit, geht ja auch in der Hauptsache um Gewalt. Du hast aber ja einen ganz anderen Schwerpunkt. Ist dir das auch viel über den Weg gelaufen? Also diese Auseinandersetzung, wer Computerspiele spielt, ist prinzipiell eher jemand, der dann auch eine Waffe zur Hand nehmen würde?
Ja, also das würde ich halt gerade bestreiten, dass das die Leute sind, die eher eine Waffe in die Hand nehmen. Aber diese Gewaltdiskussion ist natürlich omnipräsent, und das ist, denke ich, auch ein Grund dafür, warum diese Computerspielforschung oder die Forschung über die Spiele nicht so weit gediehen ist in Deutschland. Ja, weil wenn über Videospiele geredet wird in Deutschland, dann wird halt meistens über diese Gewalt geredet oder so Videospielgewalt, aber es wird sich halt dann nie wirklich der Inhalt der Spiele angeguckt, also wirklich nicht, welche Feindbilder werden da zum Beispiel präsentiert und so weiter. Ich bin kein Psychologe, ich bin Politikwissenschaftler, das habe ich studiert, und deswegen würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen, da jetzt zu sagen, okay, mit dieser Gewalt, das ist halt so und so und hat diese oder jene Auswirkung. Was ich da natürlich gemacht habe, auch für mein Buch, ist mir ganz viele Studien durchzulesen und auch Metastudien und zusammenfassende Studien und so weiter, um mich dann in dieses Thema der Gewaltdiskussion schon hineinzulesen, weil das ist natürlich ohne Frage eine richtige Diskussion, aber man darf da halt nicht nur stehen bleiben, weil es da eben auch keine abschließende Meinung zu gibt. Also es gibt sowohl Studien, die sagen, diese Gewaltdarstellung in gerade so Kriegsvideospielen, die hat halt keine Auswirkung auf junge Leute oder hat vielleicht sogar einen Katalysationseffekt, dass ich da eher meine Aggression abbauen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder Studien, die sagen, okay, wer solche Spiele spielt, der ist tendenziell gewalttätiger oder wird gewalttätiger. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Frage. Ziehen diese Spiele Leute an, junge Leute, die schon gewalttätig sind, oder eben nicht? Grundsätzlich muss man aber natürlich sehen, dass diese Panikmache, die da oft gemacht wird, natürlich ziemlicher Quatsch ist. Also nicht, weil ich jetzt nur ein Videospiel spiele, wo Gewalt drin vorkommt, werde ich noch nicht irgendwie zum Amokläufer, weil wenn man wie ich diese These unterstützen würde, dann dürfte man halt wirklich gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja, also nur mal als Beispiel Battlefield 3, das war ein sehr beliebter Shooter, ist 2011 erschienen, und der wurde allein in Deutschland 1 Million Mal verkauft. Das heißt, wie jeder 80. hat dieses Spiel in Deutschland, und ja, dann sollte man besser nicht mehr auf die Straße gehen, wenn man wirklich allen Ernstes denkt, dass diese Leute diesen Shooter spielen, dann wirklich irgendwie gewalttätiger werden.
Ja, meine Fantasie ist, dass diese Theorie auch immer dann aufkommt, wenn eben gerade was passiert ist. Was du ja angesprochen hast, sehr viele Leute spielen Spiele, und dann findet man natürlich bei Leuten, die irgendwas verbrochen haben, auch gerne mal diese Spiele zu Hause, und dann findet man ja Zusammenhänge, das ist ja irgendwie auch logisch.
Ja, es war eher so heute, dass man sich vielleicht bei Jugendlichen Gedanken machen muss, die solche Spiele nicht spielen, also so böse das klingt, aber es ist halt eher so, dass es halt eher die Normalität ist, dass eben die jungen Leute solche Spiele spielen. Videospielen, aber man sieht auch einfach, dass es gerade halt in älteren Generationen, die jetzt noch nicht so mit Videospielen aufgewachsen sind, halt so eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Medium gibt, die aber auch durchaus normal ist. Ja, das gab es halt immer. Also ich sage da immer gerne, ja, es gab auch mal wirklich allen erstes Zeiten, wo Bücher sehr skeptisch betrachtet sind, weil die ganzen jungen Leute ja nur noch an einer Lesesucht leiden würden. Und irgendwie, wie skeptisch wurde das Fernsehen irgendwie am Anfang betrachtet und sowas, und dann werden die Augen eckig und Gott weiß, was passiert. Ja, also das gab es halt immer bei neuen Medien, dass es da erstmal eine große Angst gab. Und ich würde halt auch immer sagen, ja, also natürlich jedes Medium, das hat wirklich seine Nachteile, ja, aber ob es jetzt so krass ist, wie dass jetzt alle irgendwie gewalttätig werden, das sehe ich da bei Videospielen nicht. Ich würde eher sagen, was schon ein Problem ist, was man halt auch sehr ernst nehmen muss, ist zum Beispiel so Videospielsucht. Also das sehe ich ehrlich gesagt als für die Menschen ein größeres Problem.
Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, viel verkaufte Shooter-Games. Bei diesen Spielen braucht es einen Feind. Michael Schulze von Glasser analysiert Inhalte von Videospielen. Ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen und wollte wissen, wie das genau aussieht mit den Feindbildern in diesen Spielen.
Ich habe gelesen, dass da sehr viele Feindbilder auch geschürt werden in diesen Spielen. Du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel machen. Also, weil ich kann mir vorstellen, dass doch viele Hörerinnen und Hörer nicht Spiele spielen und sich dann gar nicht so genau vorstellen können, was ist so ein Thema in so einem Spiel.
Das kann man so grundsätzlich immer sagen, also die Feindbilder in Videospielen, die richten sich sehr oft schon nach dem, was gerade so politisch en vogue ist. Ja, also natürlich sind es die arabisch aussehenden Terroristen. Ja, also das hat man wirklich in sehr vielen Spielen, zum Beispiel Medal of Honor, also es war eine große Shooterei, die wurde mittlerweile eingestellt. Call of Duty ist auch eine große Shooterei oder Battlefield, auch ebenfalls noch eine große Shooterei. Da ist es halt wirklich sehr oft so, dass der dunkelhäutige Mann mit dem langen schwarzen Bart, der halt dann Terrorist ist und ist halt so die Bedrohung. Also es wird halt schon da ein ziemliches Feindbild geschürt, dass man schon ziemlich skeptisch sein kann. Das nennt man so ein bisschen informelles Lernen, informelle politische Bildung. Also dass sozusagen, wenn man immer gezeigt wird und immer gesagt wird, hier, guck mal, der Araber hier, ne, der ist doch ein Terrorist und sowas, dass man es, ob bewusst oder unbewusst, halt durchaus sich das einbrennen kann ins Hirn und dass man dann wirklich auch im realen Leben solchen Menschen skeptisch gegenübersteht. Also das ist so der Fall. Was, denke ich, jetzt mal ein bisschen wiederkommen könnte, wären jetzt so dieses Feindbild Russland, was es eben auch schon öfters in Videospielen gab, also wirklich so Russland oder oft noch so Post-Sowjetunion und sowas, das ist halt auch öfters mal so ein Feindbild. Eine Zeit lang, das war ganz interessant, das hatte schon Barack Obama, der damalige US-Präsident, mal gesagt, dass sich die USA ja so ein bisschen von Europa abwenden wollen und eher so dem pazifisch-asiatischen Raum zuwenden wollen. Das war ganz interessant, dass da oft dann auf einmal halt so ein halbes bis Jahr später, solche Spiele brauchen ja auch immer Entwicklungszeit, dann auf einmal auch erste Spiele auftauchten, die dann so ein chinesisches Feindbild propagierten. Ja, also es sind natürlich immer dann so westliche Videospielproduktionen und dann halt so als Feindbild waren das dann auf einmal Chinesen. Oder es gab auch mal eine Zeit lang viel, wo so dieser Hugo Chavez in Venezuela Präsident war und sowas, wo dann auf einmal Südamerika so das Feindbild war und man halt in Südamerika gekämpft hat. Aber das ist ganz, ganz interessant, dass es mal hier und da wechselt, aber sich zumindest grob immer so ein bisschen daran orientiert, was denn gerade wirklich so politisch in der Welt los ist, weil, um das mal zusammenzufassen, weil man muss sich immer so ein bisschen bewusst machen, wir haben westliche Videospielhersteller, die sind halt meistens in den USA oder Europa eben beheimatet und na, das sind einfach natürlich normale Unternehmen, also die wollen halt Geld machen, ja, teilweise sind es auch Aktienunternehmen und die machen deswegen natürlich ein Spiel, was sich am besten verkauft, ja, weil sie wollen halt ihr Spiel verkaufen und die Käuferschicht, die ist halt auch im Westen, also ist halt auch in Europa und in vor allen Dingen in den USA, vor allen Dingen in Nordamerika und deswegen machen sie dann halt ein Spiel, was quasi westlichen Feindbildern entspricht, wo halt die westliche Armee erstmal gut ist und der Feind dann halt die Russen sind oder die Chinesen oder auch der Iran halt da zumindest in Märkten sitzt sozusagen, die jetzt nicht so stark sind. Ja, und das denke ich auch erstmal so ganz logisch. Gut ist es aber deswegen halt noch lange nicht.
Ist es dann so, dass diese Länder, die du jetzt angesprochen hast, als hier genereller Feind selber Spiele produzieren, sofern sie können, einfach weil es ja auch ein großer Markt ist, die dann das Ganze umdrehen und dann hier wieder Europa, USA als Feindbild generieren?
Nein, also nicht wirklich. Also die Videospielindustrie, muss man natürlich sagen, ist ja Hightech schon. Ja, also und gerade auch jetzt so einen richtigen Shooter, also so ein Battlefield, das kostet halt über 100 Millionen US-Dollar, den zu entwickeln und sowas. Und dann kommt nochmal eine riesen Werbekampagne dazu und so. Deswegen haben die meisten Länder halt gar keine Möglichkeit, da irgendwie groß gegenzuhalten, zumindest was jetzt so Shooter angeht. Was man schon häufiger sieht, ist mal, dass dann diese Länder erstmal das Videospiel, wo sie halt negativ dargestellt werden, verbieten. Also was natürlich auch nicht gut ist. Oder zumindest das kritisieren. Also es gab jetzt zum Beispiel den aktuellen Fall von einem Spiel, Ghost Recon Wildlands heißt es, wo man so als US-Elite-Einheit in den Bergen von Bolivien gegen so ein Drogenkartell vorgeht, und das hat Bolivien, war nicht so amused darüber, ja, weil halt Bolivien generell da halt sehr als irgendwie drogenverseuchtes Land dargestellt wird und halt sehr negativ dargestellt wird, haben die halt erstmal verboten. Auch in China gibt es zum Beispiel dann auch öfters Verbote, wobei halt China dann wiederum so weit schon ist und sich da schon es leisten kann oder die Technik hat, schon eigene Videospiele dann zu produzieren. Allerdings, wie weit und wie groß das halt ist, das weiß ich halt nicht. Also wie viel solcher Spiele es dann gibt und wie weit verbreitet sie dann wirklich sind, weil da ist halt der chinesische Markt, der reicht bei Videospielen halt nicht bis Europa. Ja, also das ist einfach wirklich so, es gibt halt so eine riesige Dominanz von westlichen Videospielherstellern und da kriegt man aus China nicht wirklich was mit. Das ist eher interessant, so das Beispiel China, weil China halt schon so der kommende große Videospielmarkt ist. Und Electronic Arts, das ist das zweitgrößte Videospielunternehmen der Welt, das den Shooter Battlefield macht. Die haben zum Beispiel mal mit Battlefield 4 einen Shooter gemacht, wo China wirklich als Feind dargestellt wurde, und China hat es halt das Spiel verboten, und Electronic Arts hat jetzt, glaube ich, ein ziemliches Problem, noch überhaupt seine Spiele irgendwie auf den chinesischen, also auf diesen Zukunftsmarkt zu bekommen, und haben sich das dann sozusagen wirtschaftlich da wohl ein bisschen verbaut. Bleibt spannend abzuwarten, was da wird. Ein anderes und letztes Beispiel, was ich da geben möchte, ist der Iran, also auch Iran wurde eine Zeit lang sehr negativ dargestellt in Videospielen. Auch da wegen diesem Atomstreit, den es da ja mal gab, der jetzt ja zum Glück ein bisschen abgeflacht ist. Auch, also da sah man quasi, es gab diesen Streit um das iranische Atomprogramm. Das haben dann viele Videospielunternehmen zum Anlass genommen, halt den Iran mal als Feindbild darzustellen in den Spielen. Da hat der Iran einige Spiele verboten und die haben dann wirklich gesagt, so, wir machen jetzt Gegenspiele, wobei sich diese Spiele, die dann konkret erschienen sind, jetzt nicht so ausdrückten, dass sie jetzt wirklich so anti-westlich waren oder also, dass man da jetzt irgendwie gegen die Bundeswehr kämpft oder so, sondern eher so, dass sie eher so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein neutrales Feindbild hatten oder zumindest jetzt ein nicht statisches Feindbild. Also es gab dann zum Beispiel einen Shooter, wo man gegen Piraten, also moderne Piraten kämpfen musste. Das war halt eher so, dass die Iraner gemerkt haben, okay, wir haben jetzt dieses Shooter-Spiel verboten, aber die jungen Leute bei uns wollen auch einen Shooter spielen, also geben wir denen lieber was an die Hand, wo wir Iran als iranische Armee gut aussehen, aber ja, haben halt jetzt kein westliches oder anti-westliches Feindbild da drin genutzt.
Jetzt könnte man ja eigentlich bei dem, was du hier ausgeführt hast, sagen wir mal so ein bisschen verschwörungstheoretisch gedacht, auf die Idee kommen, da mischt Politik mit beim Spieleproduzieren.
Könnte man, ja, und ich sage das auch immer bei den Vorträgen, dass die Videospielindustrie von der Politik vorgegebene Feindbilder zum Beispiel und Inhalte vermittelt, aber das erkläre ich dann auch immer gleich dazu. Das heißt jetzt wirklich nicht, dass jetzt irgendwie Donald Trump irgendwie bei so einem Videospielunternehmen anruft und sagt, hey, ich möchte mal was weiß ich, weiter gegen die Chinesen machen oder sowas, aber jetzt Putin und Russland finde ich total cool, also macht mal bitte solche Videospiele. Nee, also das ist halt schon getrennt, ja, also das ist einfach wie so ungefähr auch die Videospielunternehmen, die schlagen die Zeitung auf oder gucken online und sehen halt wirklich, was gerade so Trend ist und machen vielleicht auch Marktforschung und sehen dann halt, okay, die Stimmung ist gerade vielleicht antichinesisch oder sowas und die meisten Leute mögen China nicht, aber irgendwie Russland finden sie jetzt wieder ganz toll oder so. Also drehen wir das jetzt so rum, dass wir jetzt das nächste Spiel halt dann gegen China machen zum Beispiel.
Rüstungsunternehmen und auch das Militär spielen ja, wie ich bei dir lesen konnte, eine große Rolle in Bezug auf Waffen etc., die für diese Spiele ja genutzt werden.
Genau, also das ist dann nochmal ein anderer Fall, dass es schon einige Videospiele gibt, wo halt das Militär oder die Rüstungsindustrie mit involviert waren. Wobei jetzt beim Militär, also es ist vor allem das US-Militär, das ist halt teilweise beratend dann bei einigen solcher Spiele dabei. Das hält sich aber noch in Grenzen. Also klar, also ich finde, sowas muss halt immer öffentlich gemacht werden und transparent damit umgegangen werden. Und das ist man findet es halt meistens nicht heraus oder ist höchstens mal im Abspann oder sowas, aber wird jetzt nicht so, nicht zumindest bei allen Spielen so groß, ja, das raushängen gelassen. Aber da ist natürlich dann auch wirklich so, dass das Militär und auch die Rüstungsindustrie natürlich nur Spiele unterstützen, deren Message ihnen wohlgesonnen ist. Ja, also da kann man schon davon ausgehen, wenn das US-Militär zum Beispiel bei einem Spiel mitentwickelt hat oder mitgeholfen hat, dann werden sie sich das auch so gut angeguckt haben, dass es halt für sie einen Werbeeffekt hat. Das heißt, die US-Armee wird ausnahmslos positiv dargestellt oder sehr positiv dargestellt eben, so dass dann die jungen Leute vielleicht danach, die es halt spielen, vielleicht sogar denken, okay, jetzt gehe ich zur Armee. Eine andere Sache ist dann die Rüstungsindustrie und auch die achten natürlich schon so auf die politischen Aussagen von den Spielen und unterstützen auch natürlich nur Spiele, die ihnen wohlgesonnen sind. Allerdings ist es halt auch so, dass in vielen Spielen, also in vielen Shooter-Spielen nicht mit der Rüstungsindustrie zusammengearbeitet wird, obwohl da irgendwelche Waffen dann dargestellt werden, die so an der Realität angelehnt sind, aber eben jetzt nicht eins zu eins jetzt aus der Realität entstammen, dann darf man das nach diesen Fair-Use-Regeln in den USA, heißt es, durchaus dann verwenden in Spielen. Allerdings, es gibt eben wirklich auch dann Spiele, gerade bei diesen Shooter-Spielen, wo dann wirklich die Rüstungsindustrie dahinter hängt und dann zum Beispiel auch zu verschiedenen, ja, oder für verschiedene Dinge sorgt. Also es kam dann zum Beispiel mal raus, dass bei Medal of Honor, das hatte ich ja schon angesprochen, das ist halt so ein Anti-Terror-Shooter, da kann man mal den Global War on Terror nachspielen, auch teilweise mit Einsätzen, die aus der Realität entnommen sind. Und da gab es zum Beispiel mit dem deutschen Waffenhersteller, ja auch aus Baden-Württemberg, Heckler & Koch, aus Oberndorf am Neckar, gab es zum Beispiel eine Vereinbarung, dass nur die in Anführungsstrichen gute Seite Heckler & Koch Waffen nutzen darf und kann. Ja, das heißt, nur halt die US-Armee oder die britische Armee und wer da alles so abgebildet wird, kann halt Heckler & Koch Waffen nutzen und die Aufständischen und Taliban so ungefähr, die haben dann halt irgendwelche Kalaschnikows oder sowas. Also solche Vereinbarungen gibt es dann. Oder was auch noch gibt, und das ist natürlich auch dann echt eine eher üble Sache, dass zum Beispiel bei Shootern wie Call of Duty, also von der Call of Duty Videospielreihe, es Lizenzvereinbarungen gibt mit verschiedenen Waffenherstellern. Das heißt, zum Beispiel Remington ist ein so ein Waffenhersteller. Wenn die Waffen von Remington in dem Videospiel abgebildet wurden, dann hat Remington dafür Geld gekriegt. Also von dem Videospielhersteller. Und das heißt im Endeffekt natürlich, dass wenn ich mir dann dieses Call of Duty Spiel kaufe für 60 oder 70 Euro, so teuer sind Spiele ja heute, dass davon vielleicht 1-2 Euro dann in diese Lizenzgebühr an Remington geht und ich als ja, Verbraucher und Videospielkäufer dann auf einmal ein reales Waffenunternehmen mitfinanziere. Und das ist natürlich eine üble Sache. Also das will ich natürlich eher nicht. Ja, und da ist auch halt ein Riesenproblem, dass es halt super intransparent ist. Also man weiß es halt schlicht nicht. Ja, also ich fragte ja auch dann öfters mal nach bei einem Videospielunternehmen, hey, wie ist denn das? Mit wem habt ihr denn Lizenzvereinbarung oder welches Rüstungsindustrieunternehmen hat denn da überhaupt mitgemischt bei euch? Und sagen die halt oft, nee, ist geheim. Also manchmal erfährt man es halt noch zumindest, wer daran beteiligt war in den Abspannen von den Spielen, auch welches Militär daran beteiligt ist, aber manchmal erfährt man es halt gar nicht. Und wenn man dann zumindest auch weiß, dass dieses oder jenes Unternehmen aus der Rüstungsindustrie da mitgemischt hat, dann wird halt meistens darüber geschwiegen, wer jetzt oder wie das genau aussah, ja, also ob da Geld geflossen ist oder, also auch das, was ich sagte mit Heckler und Koch, dass nur die gute Seite das nutzen kann, das habe ich auch über zig oder über zwei Umwege gehört von einem Bekannten, der Videospieljournalist ist und der irgendwie mal ein Bier getrunken hat mit den Entwicklern von dem Spiel und die das mal gefragt hat. Also sowas findet man halt echt nur sehr, sehr schwer raus, leider.
Ja, und schlussendlich ist es ja auch eigentlich ein bisschen Product Placement oder das bisschen würde ich, glaube ich, streichen wollen.
Genau, also das ist ganz konkret so, dass zum Beispiel dann Heckler & Koch halt sagt, dass sie, also mit denen, die haben sich tatsächlich mal, habe ich die mal rangekriegt und mit denen gesprochen darüber, die haben dann wirklich gesagt sowas, nee, also die wollen jetzt keine Lizenzgebühren haben, aber das muss halt gut aussehen, diese Waffe in dem Spiel. Ja, die muss halt stark sein auch. Also es kommt auch da sehr auf Stärke, also Durchschlagskraft sozusagen dann an. Und weil da muss man sich immer bewusst machen, also wenn jetzt das G36-Gewehr irgendwie dann sehr gut ist in dem einen Shooter-Spiel oder so, ja, in Deutschland kann ich das halt nicht kaufen. Ja, aber in den USA kann ich es halt kaufen. Und es gibt halt wie Statistiken darüber, dass Waffen, die in dem neuen Call of Duty oder sowas sehr stark dargestellt werden, also sehr positiv dargestellt werden und auch sehr, sehr nützlich da sind, zum Beispiel Mehrspieler-Modus, halt da eben sehr übermächtig sind, sich in den USA verstärkt verkaufen. Ja, also heftig, aber ja, ist halt so.
Spielen macht Spaß. Krieg spielen auch, schon immer umstritten. Krieg ist fürchterlich, blutig, dramatisch. Da sterben Kinder, Frauen, Männer, Zivilisten leiden. Wir sehen es täglich in den Nachrichten. In Shooter-Spielen werden Kriege positiv dargestellt. Als einfaches Unternehmen ohne politische Agenda, als Wettbewerb sportlicher Art. Wie das geht und wie da die Rolle des Jugendmedienschutzes aussieht, habe ich Michael Schulze von Glasser gefragt. Er hat 2014 das Buch Das virtuelle Schlachtfeld veröffentlicht und über lange Zeit den YouTube-Channel Games and Politics betrieben, in dem er Videospiele inhaltlich analysiert.
Das würde ich auch immer halt sagen, ein großes Problem bei diesen ganzen Militärspielen, dass sie nicht wirklich politisch sind. Ja, also der Feind ist halt böse, weil er böse ist. Ja, dass sie halt irgendwelche politischen Ziele haben, das kommt halt gar nicht raus. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Problem von Videospielen, das würde ich halt auch immer bei Filmen auch sehen, ja. Also dass da meistens halt der Feind, ja, der ist halt böse, so, ne? Aber dass er vielleicht auch irgendwelche politischen Ziele hat, über die man natürlich streiten kann oder streiten muss, zumindest wo man diskutieren kann, das kommt halt in Videospielen halt meistens gar nicht vor. Es ist total interessant, wie halt diese komplette politische Ebene oft bei solchen Spielen halt fehlt, ja. Also da wird dann halt einfach das Militär geschickt, irgendwie nach Saudi-Arabien oder in den Oman oder nach Afghanistan oder Pakistan oder sowas, aber dass man da eigentlich so ein UN-Mandat bräuchte. Ja, ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, in der Realität, jetzt mit Verlaub, scheißen die USA und auch Deutschland und Europa und so da auch drauf, aber nichtsdestotrotz sind es natürlich schon heikle Sachen. Oder ich habe mir auch mal angeguckt, wie schaut es denn aus mit Zivilistinnen und Zivilisten in solchen Shooter-Spielen. Da ist es so, dass teilweise einfach Zivilisten gar nicht vorkommen in so Shooter-Spielen. Und das ist natürlich auch so, okay, Zivilisten sind das größte Opfer in Kriegen. Ja, ich glaube, 70% der Toten in heutigen Kriegen sind halt Zivilistinnen und Zivilisten. Und in Shootern kommen sie einfach gar nicht vor. Und das ist natürlich dann unrealistisch. Obwohl auch diese Spiele oft damit werben, die seien ja so realistisch. Aber, tja, gibt's halt keine Zivilisten. Und es fällt dann auch wenig auf. Oder so Tod und Verwundung, ja. Also natürlich sterben die Gegner, ja. Hat auch was mit dem deutschen Jugendmedienschutz zu tun, dass ihnen jetzt mal das Bein abgeschossen wird und die 2 Stunden lang verbluten und, sag ich mal, noch nach ihrer Mutter oder sowas schreien und es halt richtig schrecklich ist, kommt halt nicht vor, ja. Also ich finde es immer wahnsinnig interessant, dass solche Shooter und solche Videospiele etwas so schrecklich, also Krieg, also ist einfach, Krieg ist einfach schrecklich. Da passieren Dramen, Leute sterben, es ist einfach nur grausam. Und wie man es schafft, dieses, was ich sagen würde, urschreckliche positiv darzustellen, sodass es Spaß macht, das ist wirklich erstaunlich und erschreckend gleichzeitig.
Einerseits spielen macht Spaß, andererseits Kriegsspielen natürlich schon immer irgendwie ein großes, schwieriges Thema. Wo stehst du da? Kannst du mit Spaß Ballerspiele spielen? Also bis zum Ballerspiele spielender Pazifist?
Ich würde mich ja schon gegen den Begriff Ballerspiele, weil das halt schon immer so ein platter Begriff ist, schon mal, würde ich schon mal so, Aber ich würde schon sagen, dass man sehr wohl solche Spiele spielen kann, aber sie halt gleichzeitig sozusagen inhaltlich ablehnen kann. Ja, also diese Spielmechanik auch jetzt auf jemand anderen zu schießen, also virtuell zu schießen und das sozusagen jetzt gerade auch in so einem Mehrspieler-Modus so ungefähr als Wettbewerb nehmen, wer hat die schnellste Reaktion, wer hat die beste Taktik und umgeht dann die Gegner und sowas und fällt ihnen von der Seite dann an oder sowas, das finde ich durchaus geht noch klar bis zu einem gewissen Maße, aber was mich halt stört oder wovor ich halt immer warnen würde, ist halt diese Spiele ganz hirnlos zu konsumieren. Ja, ich meine, okay, das sind halt Unterhaltungsmedien und viele Leute setzen sich halt abends auf die Couch und wollen sich dann da berieseln lassen und das verstehe ich auch, aber es ist halt schon übel, weil ihnen halt irgendwelche Feindbilder und so weiter vielleicht in den Kopf gesetzt werden, die halt richtig krass sind und die halt echt schlecht sind und zu schlimmen Sachen führen oder zu vielleicht dann doch schlimmen Ansichten führen können und davor warne ich halt. Aber wie schon gesagt, diese Shooter-Mechanik an sich würde ich jetzt nicht total verdammen, weil eben es nicht 1A bewiesen ist, dass jetzt irgendwie die Leute, die sowas spielen, dann gewalttätiger werden. Und es gibt eben dann auch Videospiele, die trotz dieser Shooter-Mechanik durchaus halt Inhalte vermitteln, die ich zumindest als kriegskritischer Mensch da sehr gut finde, wie dann zum Beispiel Spec Ops The Line ist ein Spiel, ja, wo eben halt rauskommt, dass Krieg halt eine sehr schlechte Sache ist. Also das ist halt ja, also sozusagen würde ich da die Inhalte sehr von der Mechanik trennen. So, die vermittelten Inhalte. Wobei, das sagte ich ja auch schon, das Problem halt heute ist, dass halt 90% der Shooter-Spiele jetzt gerade in dem Bereich sind halt von ihrer politischen Ausrichtung her halt so rechtskonservativ. Und also das Problem ist immer, was ich manchmal sehr platt sage, aber was ich denke, ich stimme, das Problem ist halt bei heutigen Shootern, die sind halt zu 90% so irgendwie wie so ein Terminator- oder Rambo-Film. Ist halt Ballerei und Action und halt nicht irgendwie wie jetzt ein im Westen nichts Neues Buch oder so. Ja. Aber es wäre sehr wohl möglich. Also, und ich habe auch eher so den Eindruck, dass es halt schon so geht, dass es mehr narrative Spiele gibt. Also man sieht jetzt gerade auch, die Videospielerinnen und Spielerschaft wird älter. Also was man ja oft im Kopf hat, irgendwie die ganzen Spielerinnen und Spieler, das sind irgendwelche so 12-jährigen Kids oder so oder 15-jährige Kids. Aber es stimmt nicht. Eher so 30 heute, ne? Oder sogar etwas über 30 Jahre alt, die Durchschnittsspielerinnen und der Durchschnittsspieler heute. Und da werden halt auch die Ansprüche dann größer. Also das sieht man auch ein bisschen, würde ich sagen, dass jetzt zum Beispiel die letzten Call of Duty-Spiele jetzt nicht mehr so riesige Verkaufserfolge waren, weil halt eher der Anspruch an diese Spiele mittlerweile größer ist, weil halt die Käuferschicht ist halt sozusagen älter geworden und hat dann halt auch mehr Ansprüche auch an die Story, dass sie halt auch mal ein bisschen vielleicht halt nicht immer nur Action, Action, Action ist, sondern halt auch mal vielleicht ein Drama ist oder so. Deswegen sehe ich, dass da eher so die Entwicklung eher altersbedingt in eine richtige Richtung gehen.
Wie siehst du die Rolle vom Jugendmedienschutz?
Ich sehe also das vorab, also ich sehe den deutschen Jugendmedienschutz auch in den letzten Jahren besser, weil eine Zeit lang oder bisher war immer so ein bisschen das Problem in den letzten Jahrzehnten, der deutsche Jugendmedienschutz hat sehr auf Gewaltdarstellung geachtet. In den USA, die Jugendschützerinnen und Jugendschützer sehr auf sexuelle Darstellung oder Darstellung von Geschlechtsmerkmalen. Es ist halt in Deutschland so, es wird sehr auf Gewalt geachtet. Auch durchaus historisch bedingt und sowas kann ich auch durchaus verstehen. Das führte dann allerdings in vielen Spielen dazu, also auch gerade wieder das Beispiel Shooter-Spiele, sind halt ein sehr beliebtes Genre auch, dass der Videospielhersteller sich dann gesagt hat, also okay, wir wollen hier unser Videospiel aber verkaufen in Deutschland auch. Und erstmal wollen wir dafür deswegen eine Jugendfreigabe haben, also überhaupt, dass es verkauft werden darf und natürlich am liebsten eine Freigabe, um einen größtmöglichen Markt zu erzielen. Also am liebsten natürlich ab 16 schon, ja, und nicht ab 18 erst, nicht nur für Erwachsene, sondern schon wirklich ab 16 Jahren. Und das führte dann teilweise dazu, dass diese Shooterhersteller ihren Krieg, den sie darstellen, dann sehr unblutig und ungewaltvoll gemacht haben. Und dass halt wirklich deswegen halt auch es zum Beispiel keine Todesschreie gab von irgendwelchen Leuten, die getroffen wurden. Und zum Beispiel es wenig Blut gab, wenn überhaupt und solche Sachen. Und das führte halt dann zu unblutigen Kriegen. Und ob das natürlich dann so das Bildungsziel sein soll, dass dann junge Leute irgendwelche Shooter und irgendwelchen Kriegsspiele spielen, der gar nicht so schrecklich ist und wo sie dann Leute töten und denken so, ach Krieg. Alle Leute sagen, das ist so schrecklich, aber hey, guck mal, hier wird das total unproblematisch dargestellt und sowas, ist gar nicht so schrecklich, irgendwie wie alle sagen. Das kann es ja auch nicht sein, ja? Also ich würde ja eher manchmal den Kurs fahren, jetzt nicht, dass diese Spiele irgendwie ab 8 Jahren oder so freigegeben sind oder ab 6, aber halt schon eher, hey, zeigt halt mal, wie schrecklich Krieg auch sein kann und lasst das halt die jungen Leute dann auch mal spielen, damit sie halt mal Intus kriegen, dass Krieg eine schreckliche Sache ist und die auch in der Realität abzulehnen ist halt, ne? Weil, ja, kann es ja nicht sein, dass die dann alle Krieg irgendwie so nett finden sozusagen.
Generell ist es ja sowieso so, das weiß man ja auch aus den verschiedensten Studien, dass Kinder, Jugendliche eher die Spiele spielen, die für die Älteren sind, genauso wie Filme gucken. Das kennen wir eigentlich alle, weil das ja interessant ist, was für die Älteren ist. Ich meine, Gleichaltrige sind ja uninteressant.
Wie schon gesagt, ich habe auch früher Counter-Strike gespielt, war auch noch nicht für mich freigegeben. Man weiß ja, wie man an die Sachen kommt. Also es wissen auch die deutschen Jugendmedienschützer von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die diese Alterseinstufungen vergeben. Die sagen natürlich auch immer, also das Beste ist natürlich, wenn die Eltern sich darum kümmern und das Beste ist eh, wenn die Eltern sogar die Spiele mit den jungen Leuten spielen, ja, und das dann auch erklären können und so und dann auch durchaus das okay finden, wenn dann auch mal jüngere Leute schon die Spiele spielen, obwohl sie noch nicht für sie freigegeben sind, aber halt, dass diese Alterseinstufungen nicht immer so wirkungsvoll sind, dessen sind die sich auch eben bewusst und ja, man weiß halt schon als junger Mensch, wie man an diese Spiele dann de facto kommt, ja.
Ja, auch so ein bisschen noch der Punkt, auch nachvollziehen zu können, weshalb das auch einfach Spaß macht.
Ja, genau, aber umso wichtiger ist halt auch wirklich, dass eine Debatte auch immer um diese Spiele dann stattfindet. Und da haben wir dann ja wieder das Problem, diese jungen Leute, die spielen zwar diese Spiele, aber offiziell sind sie für die nicht freigegeben. Jetzt darf ich mich aber nicht in Schulunterricht oder so dahinstellen, oder ist halt zumindest sehr problematisch, und mit denen über das Spiel sprechen, was eigentlich nicht für sie freigegeben wird. Und das ist ein Problem. Ein großes Problem. Und da müsste man, denke ich, schon nochmal irgendeine Lösung finden irgendwie. Weil also ich stehe irgendwie in einer Straßenbahn und höre irgendwelche wie 12-jährige Aussehende irgendwie über Call of Duty sprechen. Ja, und wo ich halt denke so, ja, dann müssten wir, also ich spreche da gern drüber, ja, aber halt kritisch, aber eigentlich zumindest dann im Schulunterricht dürfte ich es halt dann nicht, weil halt das Spiel ab 18 Jahren ist sowas. Und das, da muss man echt nochmal eine Lösung finden, dass halt gemacht wird, weil sonst halt werden die jungen Leute diesen Spielen sozusagen und den Inhalten dann einfach überlassen. Und das kann es ja nicht sein.
Am 27. April ist Michael Schulze von Glasser an der PH Freiburg zu Gast. Er hält einen Vortrag mit dem Titel Das virtuelle Schlachtfeld und spricht über die Rolle von Feindbildern, der Rüstungsindustrie und vom Militär bei der Produktion von Videospielen. Was euch erwartet, wenn ihr zum Vortrag kommt, erfahrt ihr jetzt von ihm.
Das Schwierige ist bei solchen Vorträgen immer auch so die Zielgruppe abzuschätzen. Sind das jetzt alles die Hardcore-Gamerinnen und Gamer oder sind es halt Leute, die sich damit gar nicht auskennen? Meistens mache ich das aber schon so, dass ich erstmal so unten an der Basis anfange. Also zum Beispiel auch Videos von solchen Spielen dann auch zeige. Das ist mir halt wichtig, da alle mitzunehmen, damit auch alle mal sehen, wie sieht denn heute so ein Shooter-Spiel dann aus. Dann werde ich halt auch, wie ich einzelne Beispiele mir rauspicken und die Spiele dann analysieren und auch mal dann zeigen, zu welchen ja diplomatischen Verwicklungen heute sogar Videospiele führen können. Halt auch diese Feindbildgeschichte. Und natürlich werde ich dann auch mal zeigen, wie es dann ist mit der Rüstungsindustrie, welche Verquickungen es da genau gibt, wie das nochmal genau funktioniert, welche Vorteile und Nachteile da auch die einzelnen Akteurinnen und Akteure haben. Es gibt auch einen ganz großen Bereich von Militärsimulationen, ja, also diese Trainingssimulatoren für das Militär, wo auch die Videospielindustrie teilweise mit verstrickt ist. Und natürlich dann diesen Jugendmedienschutzaspekt, der wird natürlich dann auch nochmal ein großes Thema sein und da nochmal genau so in die ja, Thematik einzusteigen und in diese Sache einzusteigen, wie sich das denn verhält, auch wie sich der Jugendmedienschutz ein bisschen entwickelt hat und wohin er sich gerade entwickelt. Also eher in schon eine gute Richtung, weil die halt mittlerweile auch mal mehr auf die Inhalte achten von Videospielen. Also was dann wirklich vermittelt wird, ob Krieg gut oder schlecht dargestellt wird, also ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber genau, also darum wird es halt dann auch gehen.
Das war Forum für heute. Wir haben mit Michael Schulze von Glasser gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich mit Inhalten in Videospielen. Hintergründe zur Spielanalyse findet ihr in seinem Buch Das virtuelle Schlachtfeld und auch ganz anschaulich im YouTube-Channel Games and Politics. Persönlich könnt ihr ihn am 27. April ab 18 Uhr an der PH Freiburg treffen, wenn ihr zum Vortrag kommt.